Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
die Iris
und der Bernd C. Und wir glauben,
also wir sagen
die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Und das sind unsere Gastgeber, die Heike und die Sina Drexler. Wir freuen uns, dass wir heute bei euch filmen dürfen.
Schön, dass ihr da seid. Süß ist für dich, die Knoten sind für mich.
Hier sind wir in der Hausnummer 7 in jedem großen weißen Haus bei Heike und bei Sina und bei Christoph Drexler. Die beiden vertreten Christoph heute, der hat Nachtschicht und der macht noch sein Heier. Und wir machen das heute zu viert, das ist wunderbar. Ja, wir haben eigentlich mit 5 ist es noch ein bisschen eher so, mit einer Kamera und 5 Leute passen fast nicht miteinander drauf. Wir geben uns immer Mühe, dass das hinhaut. Heute haben wir ein tolles Programm hier. Wir fangen nämlich an mit Konflikten. Wir lieben Konflikte. Nein, wir lieben Konfliktlösungen und deswegen heißt der Teil, der gleich kommt, auch konfliktfrei leben.
Das klingt
besser. Besser, gell? Ja. Genau, wir werden über das Drama-Dreieck reden. Wir werden über ein Gewinnspiel reden, genau, und ein Interview werden wir haben mit Sina und Heike gleich. Und wir fangen an, wie alle meine Teile, mit einem Witz. Iris sagt, es wäre ein frauenfeindlicher Witz.
Ja, also müsst ihr dann.
Also ich mag Frauen, okay? Gut. Ein Ehepaar ist zum Erledigen letzter Weihnachtseinkäufe, ist ja bald Heiligabend, in die Stadt gefahren. In dem ganzen Gedränge verlieren sie sich aus den Augen. Die Frau hat unzählige Dinge erledigt und steht schnaufend vollgepackt mit all den Einkaufstüten am Eingang des Einkaufszentrums. Sie macht sich langsam ernste Sorgen. Schließlich ruft sie ihren Mann auf dem Handy an, um zu fragen, wo er denn sei. Er sagte, erinnerst du dich noch, Schatz, an dieses Juweliergeschäft, wo du jedes Mal stehen bleibst und diesen bezaubernden Ring im Schaufenster bewunderst?
Ja, natürlich, sagte die Frau begeistert. Ihr wurde warm ums Herz. Sie ärgerte sich gerade über den unfreundlichen Ton, mit dem sie ihren Mann eben noch angesprochen hatte. Doch dieser riss sie je aus ihren Gedanken, indem er sagte, direkt neben diesem Juwelier ist eine Kneipe. Da sitze ich gerade.
Ja, hier könnte tatsächlich ein Konflikt folgen, oder? Denn unterschiedliche Erwartungen und Weltbilder sind guter Nährboden für Konflikte. So Konflikte und Kommunikation an sich sind riesige Themen. Ich habe da ja ein paar Jahre beruflich mein Geld mitverdient als Kommunikations- und Vertriebstrainer. Ich möchte dennoch heute mit einem einfachen Modell und ein paar alltagstauglichen Tipps zeigen, wie man Konflikte erfolgreich vermeidet oder, wenn sie schon da sind, sie beendet. Aber zunächst spricht Iris über das Gewinnspiel und macht ein interessantes Interview mit unserem Gastgeber.
Aber das freue ich mich so. Ja, zunächst nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr den POP und uns eingeladen habt. Ja. Wir haben sogar eben zusammen schon Scherben beseitigen müssen, weil eine unserer Glühbirnen zerbrochen ist. So, aber ich hoffe, ihr seht uns im rechten Licht immer noch.
Wir sichten noch ein bisschen.
Und bevor wir ein bisschen mehr von unseren Gastgeberinnen hören, stelle ich euch nochmal das Gewinnspiel für diese Woche vor. Noch könnt ihr bis zum Sonntag nämlich teilnehmen. Wir verlosen diese Woche zweimal eine doppelte DVD. Das heißt, in jedem sind 2 DVDs, Gott ist nicht tot, Teil 1 und Teil 2 drin. So, 2 glückliche Personen werden diese DVD bekommen. Und ein dritter Preis, den wir dieses Mal verlosen, ist ein dezenter Eimer mit einem Haufen Gummibärchen, 100 Tüten, a 10 Gramm, also ein wundervolles Kilo.
Super. Das ist genial, um neue Gelenke wieder aufzubauen. Gelatine ist ja was, das so schön.
Ja, genau, so das könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst in die YouTube-Kommentare, ganz wichtig, also unter die Videos diese Woche, POP 64 bis 67 laufen diese Woche. Unter eines dieser Videos müsst ihr einen Kommentar schreiben, in dem ihr eine Sache schreibt, die ihr mit Gott erlebt habt. Ein Bericht, eine Gebetserhörung, eine Heilung, irgendwas, was euch bewegt hat in eurem Leben mit Gott.
Und wer nichts hat?
Der schreibt einfach, was er aus einem der letzten POPs oder überhaupt einem der POPs gelernt hat.
Also du kannst auf jeden Fall mitmachen.
Genau, wenn du einen Satz oder ein Zitat bringst, Das ist auch wunderbar. Dann nimmst du auch an der Verlosung teil, die wieder nächste Woche stattfindet am Dienstag. Genau. Ja, wir haben 4 Fragen mitgebracht und ich bin total gespannt auf eure Antworten. Und die erste Frage, wenn du ein Auto wärst. Ich glaube, das hat mich schon hier gefragt. Ich muss jetzt los. Dann frage mich immer die Interviewfragen der Leute dann auch jetzt mit unvorbereitet. Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du und warum? Guckt, ihr macht immer untereinander aus, wer anfängt.
Ja, wenn ich ein Auto wäre und warum? Also ich wäre gerne Suzuki Swift.
Okay.
Der ist halt schön klein und praktisch.
Das ist ein Geländewagen, ne? Kleiner, oder?
Nee, der ist kleiner.
Nee, das ist so ein Kleinwagen. Ist das.
Genau. Mhm. Und der sieht halt auch ein bisschen sportlich aus und ich mag halt so sportliche Autos.
Wieder cool?
Ja.
Okay. Frenkel?
Ich hatte eigentlich erst den Fiesta klein, aber oho, nur das passt ja dann von meiner Größe her nicht. Und dann fiel mir Ralfs Fiat ein. Mhm. Er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber er macht weiter.
Und das, ja. Sehr gut. Ein langlebiger Motor.
Genau.
Und genau. Zuverlässig treu.
Er hat ja schon über 400.000 Kilometer drauf. Er war sein kleiner Fiat.
Oh.
Und das nicht war schön. Dann so, er ist schon in den Jahren, aber hey.
Und gibt immer noch Vollgas.
Er gibt immer noch Gas.
Ja, super. Klasse.
Und du?
Ach, Bernd. Wenn ich ein Auto wäre, ich schaff's nicht so mit Autos.
Ein Ford Probe.
Nein, ich kann die Frage nicht beantworten. Tiere, da habe ich einen Bezug, aber Autos, ich kann dir sagen, was ich gerne fahre und was ich gerne wäre oder was ich verbinde mit Autos nichts.
Okay.
Du kannst die Frage bestimmt beantworten. Du hast bestimmt ein Auto.
Ich glaube, ich will das Auto, was ich fahre.
Okay.
Deswegen fahre ich vielleicht das Auto.
Ja.
Ein schöner, großer SUV, luxuriös, geländetauglich, sehr viel Platz. Ja, das ist mein Style, das gefällt mir, da fühle ich mich wohl bei. Ja.
Ja, super. Okay. Was war dein Wohlfühlmoment der letzten Woche? Jetzt wird es spannend.
Mein Wohlfühlmoment ist eigentlich immer dann, wenn wir als Familie zu meinen Eltern fahren.
Mhm.
Und ich sehe, meinen Eltern geht es gut, mein Vater blüht auf in der Zeit, wo wir da sind und wir lachen viel. Und das ist eigentlich so der momentane Wohlfühlmoment, trotz Corona.
Ja.
Das diese gut. Zusammentreffen und wenn, dann sind wir wirklich immer alle mal zusammen.
Ja, sehr, sehr schön.
Das genieße ich auch.
Mhm. Super.
Ja, mein Wohlfühlmoment in der letzten Woche war sehr befreiend und ich bin auch nach einer längeren Zeit auch wieder glücklich gewesen.
Mhm. Super, deiner Seele geht es dann ein Stück
weit besser. Ja, toll. Seit letzter Woche auch schon.
Cool, danke Herr, das klingt richtig gut.
Was war das für ein Moment? Also das habe ich nicht verstanden, aber du machst nichts dazu sagen.
Doch, könnte ich eigentlich schon. Also ich habe mich nach 3 Jahren von meinem Freund getrennt.
Okay.
Wir waren 3 Jahre zusammen und 1 Jahr verlobt. Und da habe ich letzte Woche einen Cut gemacht und da merke ich auch, so eine richtige große Last abgefallen und seitdem bin ich auch befreiender und ich merke auch, ich bin viel mehr glücklicher auch.
Okay.
Genau.
Oh, cool. Danke fürs Teilen.
Ja, danke für deine Offenheit. Das ist nicht einfach. Ja, aber stark.
Stark.
Welche geistliche Erkenntnis möchtest du weitergeben, um andere zu ermutigen? Heike, was ist denn? Was fällt dir da ein?
Was ich sag mal, trotz dieser Corona-Zeit merke, dass es mich eigentlich gar nicht belastet, weil ich mit ihm verbunden bin.
Ja.
Er ist da und ich habe keine Angst oder keine Bedrückung oder so. Ja, man ist vorsichtig. Ich vermeide eigentlich auch mit jetzt Außenstehenden, mit größeren Gruppen, zusammenzukommen, das vermeide ich noch, aber auch aus beruflichen Gründen, weil ich halt mit Kunden zusammenkomme und zu alten Leuten fahre, Essen hinbringen und da ist es eigentlich nur diese gewisse Vorsichtsmaßnahme. Aber ich weiß nicht, ob ich so ruhig sein könnte, wenn ich ihn nicht hätte.
Mhm.
Und egal, weil wie es ist, wenn er dabei ist, ergibt einfach die Ruhe, die man braucht. Mhm. Und das ist für mich sehr wichtig. Er ist mein Ruhepol, er gibt mir die Kraft, er gibt mir einfach auch die Sicherheit. Ich weiß einfach, er ist da. Und ja. Mhm.
Mhm. Ja, stark. Ja, super.
Ja, das macht einen ganzen Unterschied.
Ja, weil ich krieg's halt auch im Laden mit, wie die Leute kommen und wie viel Angst da ist und alles. Und es geht auch nicht an mich, die Angst von den Leuten. Und ich versuche dann ein bisschen zu reden und so ein bisschen so eine Ruhe reinzubringen und ja.
Ein Stück Frieden zu verschenken, vielleicht, sofern das möglich ist,
was die Leute nehmen können. Möglich ist, klar, kann es nicht immer gleich kommen mit Gott, das ist halt ein bisschen schwierig,
ja.
Aber trotzdem kannst du durch Gott heraus eine Ruhe vermitteln.
Ja.
Und das ist sehr wichtig. Und gerade die alten Deutschen, da ist eine Oma dabei, die ist 100, denen so ein Stück Ruhe zu bringen und das, ja.
Es gibt bei der Frucht des Geistes in Galater 5 einen Begriff, die Sanftmut. Und der Rick Renner hat das im Griechischen auseinandergenommen und wenn ich mich richtig erinnere, war das Makrothymia oder so ähnlich. Auf jeden Fall die Bedeutung war, also Makaroni kennen wir, sind ganz diese langen, längeren Röhrennudeln. Und er hat das dann so erklärt, ein sanftmütiger Mensch, der kann Dinge ganz lange ertragen, ohne emotional aufgewühlt, ängstlich, verärgert oder irgendwas zu sein. Und er wirkt sogar, so, er hat das von der Wortbedeutung ausgegraben aus dem Griechischen, wie ein bisschen ein, nicht Sedativum, aber so ein, ja, so ein Beruhigungsmittel auch auf andere. Da muss ich jetzt gerade dran denken. Also verteilst du die Frucht des Geistes so ein Stück weit.
Genau.
Und dann, wenn da ein Dunstkreis ist, dann bleibt dann vielleicht ein bisschen länger in der Metzgerei, oder?
Ja, man redet dann.
Man weiß es nicht.
Aber kommen wir so ein bisschen auf andere Themen.
Positiv.
Also meistens gehen sie mit einem lachenden Gesicht wieder
raus. Genau, das ist richtig cool. Ja. Super.
Wow.
Ja, was hast du für eine geistliche Erkenntnis, die du weitergeben magst?
Ja, also jetzt zum Beispiel in der jetzigen Zeit, mit dem ganzen Corona und so, die Leute, die machen sich ja immer so verrückt, wenn in den Nachrichten steht, die wurden infiziert und die wurden infiziert. Mhm. Und ich denke mir so, Leute, ihr müsst doch mal die positiven Nachrichten, zum Beispiel, die sind wieder genesen und die sind genesen und auf die Nachrichten gucke ich halt, dass man jetzt halt nicht alles auf das Negative zieht, sondern sich das Positive reinholt.
Ja, genau,
das super, dass man das, das positiv sieht und nicht so negativ.
Ja.
Auch generell jetzt, nicht nur mit Corona, sondern auch andere Dinge.
Ja.
Immer alles zwei Seiten, man entscheidet sich, welche Seite man sich anschaut.
Ja. Die Seite der Dankbarkeit, genau. Ne, die du da betonst. Das ist total cool, sehr, sehr gut. Ja. Und eine vierte und letzte Frage, da schiebe ich jetzt, da muss ich jetzt noch was einschieben, weil unsere Zuschauer wissen, dass er vielleicht nicht die Heike ist seit unendlich vielen Jahren.
4. März 2012.
Genau. Also seit 18 Jahren, danke. Eine ganz, ganz fantastische Mitarbeiterin an vielen Stellen im Christuszentrum. Und für uns persönlich ist natürlich das Besonderste von dem, was du tust, deine Mitarbeit im Gemeindebüro. Auch wenn du die vor kurzem reduziert hast, aufgrund deines Teilzeitjobs, wo du gerade aktuell mehr gebraucht wirst und da haben wir alle drei mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge gesagt, okay, das ist jetzt so, das passt, das läuft.
Ja.
Aber ohne dich und auch ohne euch als Familie, ihr alle vier, seid wirklich Säulen für die Gemeinde. Ihr seid lange dabei, ihr seid alle so ein Ralf. Ist jetzt vielleicht nicht so nett, wenn ich das als Außenstehender sage, ihr habt schon ein paar Kilometer gelaufen,
ja.
Aber ihr gebt immer noch Vollgas, ihr seid voller Hingabe. Und wir sind unendlich dankbar, dass es euch gibt und ja,
danke.
Ihr seid ein wertvoller Teil. Auch dein Mann ist zu Corona-Zeiten ja gerade in der Technik aktiv mit seinem Team und genau. Vielen, vielen Dank an der Stelle dafür.
Ja.
Und daraus ergibt sich dann die vierte Frage, die Rückfrage. Warum seid ihr so verrückt? Christian kann man doch alleine leben, man spart sich Konflikte, um die es nicht geht. Das ist doch auch, warum braucht man die ganzen anderen Leute und Gott und ich, ist doch auch schön, warum Gemeinde?
Christen alleine, muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre ich wahrscheinlich kein Christ mehr.
Mhm.
weil die Welt ist stark draußen und wie gesagt, ich sehe es halt im Laden mit den vielen Kunden und auch wie viel doch negativ über Gott und der Kirche gesprochen wird. Und ich denke, also wenn ich von mir ausgehe, ohne Gemeinde wäre ich vielleicht schon gar nicht mehr Christ.
Mhm.
Und das ist das, was eigentlich die Gemeinde gibt. Es ist Familie, es ist ein Freunde, ja, Stärkung, vor allen Dingen Ermutigung. Gerade jetzt der Zusammenhalt, ich sehe es immer sonntags im Chatroom, wer sich alle meldet und ja, es ist einfach, auch wenn wir jetzt räumlich getrennt sind, sind wir doch eins.
Hm.
Und als Christ, sag ich jetzt, brauchst du eine Gemeinde, wo du dich auch wohlfühlst, wo du hinkommst und sagst, jawohl, hier bin ich zu Hause, ich krieg Nahrung, ich krieg Kraft, ich krieg Stärke, ich krieg Ermutigung und das ist enorm wichtig.
Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank. Magst du was ergänzen, Sina, zum Thema Gemeinde? Was bedeutet Gemeinde für dich?
Ja, so Gemeinde für mich ist so wie so eine große Familie. Und wir sind ja irgendwo auch im Geistlichen, sind wir so wie Brüder und Schwestern.
Richtig.
Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ja mit der Gemeinde bin ich ja praktisch aufgewachsen.
Mhm.
Und ich kann mir praktisch ein Leben ohne die Gemeinde und auch ohne Gott, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich halt damit schon von klein auf mit aufgewachsen bin.
Ja.
Und ich kann es mir auch, also ohne Gott kann ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wie das so ist, ohne, also kein Christ zu sein.
Mhm. Ja, stimmt. Danke.
Ja, unser Gemeindemädchen, gell?
Ja.
Ja. Ach, schön.
Ja, das super.
Ja,
vielen Dank.
Ja, Applaus.
4?
Wow.
Ja.
Ja.
Ja, super.
Ja, Dankeschön für das Interview, für eure inspirierenden Antworten. Ich glaube, da kann einige können das damit nehmen, glaube ich.
Definitiv, ja.
Und ich komplettiere das mal mit meinem Thema von heute, nämlich konfliktfrei leben. So, natürlich leben wir nicht auf dem Mond oder in einer Fantasiewelt, wo wir sagen...
Doch, 1958, Bernd, heute...
Ach stimmt, das war ja heute.
Heute, vor 62 Jahren, wurden 9 Astronauten ausgewählt und einer von denen hieß Neil Armstrong. Der ist wirklich auf dem Mond gelandet, aber wir nicht.
Nee, wir sind immer noch hier.
Und da sind ja mehr Leute...
Aber da ist ja noch was anderes passiert. Das ist noch ein bisschen länger her. Das war heute, also am 25. Juni, und zwar 1876, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Jahre das her ist, es ist viele Jahre her.
Lang.
1876 gab es einen Offizier der Unionsarmee, der mit den blauen Uniformen, erinnert euch, das war General Custer. Und dieser George hieß er, George A, glaube ich, Punkt Custer, also nicht von Arthur vielleicht. Oder? Also dieser George A. Custer starb genau heute an diesem Tag, eben vor ein paar Jahren, am Little Big Horn, weil dort ein größerer Konflikt seinen Weg nahm, nämlich der bekannte, auch aus Filmen zu ihm, ja, bekannte Häuptling Sitting Bull führte ja damals mehrere Stämme, es waren zigtausend Indianer, gegen die amerikanische Truppe sozusagen, gegen die Kavallerie. Und General Custer mit seiner kompletten Einheit wurde in dieser Schlacht, es waren nur 120 Leute, schätze ich, starben dort einen relativ sinnlosen Kampf gegen diese Übermacht, genau eben am Jahrestag heute, am 25. Juni. So, das war ein Konflikt, über den man ja bis heute redet in Amerika, der Konflikt mit den Ureinwohnern Amerikas. So, also ein guter Einstieg, wie ich meine, in unsere konfliktbelastete Zeit. Wir haben ja gestern kurz gesprochen über das, was in Stuttgart los war, Konflikte überall.
Mhm.
Es gibt heute eigentlich kaum mehr eine Nation in der westlichen Welt, die nicht zutiefst gespalten ist, geteilt ist mit sich. Wir reden immer über Amerika, aber in Deutschland sieht es ja nicht anders aus. Ja, wir haben ja auch links und rechts und die Mitte wird immer dünner. Es teilt sich immer in diese beiden Extremen letztendlich und das Ganze ist nicht gesund, weil man sich nicht mehr zuhört. Jeder denkt, ich habe Recht und der andere kann deswegen nur Unrecht haben und schon haben wir einen Konflikt. So, und deswegen habe ich jetzt hier mal 12 Schlüssel zusammengetragen, wie du entweder einen Konflikt gut beenden kannst oder es eben gar nicht entstehen lässt. Das ist zumindest mein Anspruch mit diesen 12 Schlüsseln, die ich mir hier so zusammengeschrieben habe aus meiner Lebenserfahrung. Ich glaube, da ist bestimmt was dabei, was du mitnehmen kannst. Schlüssel 1. Geh immer vom Besten aus. Beim anderen. Nicht bei dir, beim anderen. Geh immer davon aus, dass der andere, der was anderes will als du, der dich kritisiert, der dich angreift oder negativ über dich spricht oder der irgendeinen Job nicht so gemanagt hat, wie du das dachtest oder wolltest. Geh immer davon aus, dass er es eigentlich richtig machen wollte. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber wenn du immer davon ausgehst, ersparst du euch beiden in der Regel viele Konflikte, die es sonst automatisch gibt. Denn wenn er das Richtige machen wollte und hat es nicht geschafft, dann geht es dem ja nicht anders, als es dir und mir schon ganz oft gegangen ist, oder? Hast du immer alles richtig gemacht? Oder ist nicht manchmal was anderes dabei rausgekommen? Du warst froh, dass dir Leute vergeben haben, wenn du das Beste versucht hast und es trotzdem in den Sand gesetzt hast. Also geh immer vom Besten aus, Schlüssel 1. Schlüssel 2, pflege eine Grundhaltung der Dankbarkeit. Das, was Sina eben eigentlich so durchblicken ließ, ja, diese Grundhaltung, erstmal dankbar. Wir haben das Gegenteil in Deutschland, in allermeisten Situationen. Da ist die Grundhaltung erstmal undankbar, erstmal unzufrieden. Da steckt fehlender Dank und fehlender Frieden drin. Mit beidem möchte ich nicht leben. Das gibt Bauchweh. Wenn ich keinen Frieden habe und nicht keine Dankbarkeit mehr habe, dann habe ich das Gegenteil. Und das ist nicht gesund. Auch tatsächlich lebenserwartungsmäßig nicht empfehlenswert. So, halte eine Grundhaltung der Dankbarkeit. Du kannst Dankbarkeit ganz bewusst trainieren. Du kannst, wie ein Muskel kannst du das aufbauen. Ja, immer wieder dieselbe Bewegung mit Dankbarkeit, indem du zum Beispiel das machst, was ich jeden Abend mache, vor meinem Schlaf. Nicht im Bett liege und bevor meine Augen ganz zu fallen und ich wegdämmer, sage ich Gott für 10 Sachen Danke, die mir an diesem Tag einfach aufgefallen sind. Das sind ganz kleine Sachen dabei und auch manchmal ein paar große. Einfach, ich will mit einer dankbaren Grundhaltung einschlafen. Und dann wachst du auch anders auf. Wenn du dankbar eingeschlafen bist, wachst du auch dankbar auf. So, das ist ein kleines Training, was man machen kann. Es gibt viele weitere, aber da fallen dir sicherlich Dinge ein, die du pflegen kannst. Wenn deine Frau das Essen serviert, dann könntest du mit der Grundhaltung der Dankbarkeit rangehen. Und ich sage das immer wieder gerne, wenn die Suppe versalzen war und der Nachtisch war köstlich, dann schweig über die Suppe und lobe den Nachtisch. Auch deine Frau hat gemerkt, dass zu viel Salz in der Suppe war. Glaub mir's. Okay? Aber die Dankbarkeit wird sie ermutigen, das nächste Mal sich noch mehr Mühe zu geben. Und sie wird mit einem Lächeln vom Tisch aufstehen, wo sie sich doch so viel Mühe gemacht hat, dir das Essen hinzustellen. Ja, ich weiß, heute kocht nicht mehr immer die Frau. Wenn es der Mann ist, gilt das natürlich andersrum ganz genauso. Okay. Dankbarkeit heißt auch für Selbstverständlichkeiten eben Danke zu sagen. Das ist auch ein Trainingsprogramm nochmal so als Ergänzung. Du könntest deinem Ehepartner ab und zu mal sagen, wie stolz du darauf bist, dass er oder sie täglich zur Arbeit geht. Dass Geld reinkommt. Dass ihr euch gewisse Dinge leisten könnt. Jetzt kann man sagen, ja, das ist doch normal. Die Grundhaltung der Dankbarkeit, für die gibt es kein Normal. Für die gibt es immer nur Danke, das ist total freundlich. Danke, das ist total lieb. Danke, ich bin begeistert. Danke, ich freue mich. Das ist Dankbarkeit. Alles andere ist Normales. Wer will das Normale? Ja, du wirst sehen, was du säst, das erntest du. Dritter Schlüssel. Sprich erst mit Gott und dann mit Menschen.
Oh, das ist gut.
Mhm. Wenn dich jemand von der Seite her anfährt, weißt du, wenn du so innen drin spürst, wie so die Herdplatte auf 9,5 steht und du spürst das Brodeln, und ja, der andere kann es vielleicht sogar schon hören, das Brodeln in dir, da kocht es fast schon über. Dann etwas zu erwidern, ist der falsche Moment. Allermeist. Wenn du dich dann erstmal zurückziehst, das runterschluckst und dann mit Gott drüber sprichst, auch in der Weise wie, hat er damit irgendwas recht, mit dem, was er da gesagt hat? Gott, zeig's mir. Und dann wirst du vielleicht, wird es dir so gehen wie mir oft, ich mag auch keine Kritik, niemand mag Kritik. Also wenn du sagst, ich liebe Kritik, dann geh mal zum Psychiater. Kritik ist erstmal, das ist im Wort, und Kritik ist negativ.
Ja.
Ja, auch wenn sie konstruktiv ist, ist sie erstmal, sie zeigt mir, was ich nicht richtig gemacht habe, okay? Das kann mir natürlich helfen, wir alle leben letztendlich auch davon, entwickeln uns weiter, aber dass wir Kritik lieben, ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Auch wenn wir die Folgen davon lieben, wenn wir richtig damit umgehen. Ja, okay. Sprich erst mit Gott. und frag ihn. Und in manchen wirst du herausfinden, tatsächlich 10% von dem, was dein Gegenüber dir vorgeworfen hat, ist richtig. Nur 10%, nicht 90. 10. Wie wäre es, wenn du mit den 10% umgehst, dich vielleicht für die 10% oder um Vergebung bittest bei der Person und die anderen erstmal unerwähnt lässt? Das sind so kleine Schritte in die richtige Richtung, die Gott dich auch führen kann. Also sprich erst mit Gott, dann mit Menschen. Dann der vierte Punkt, den habe ich eigentlich gerade schon genannt. Konzentriere dich auf deine Schuld und auf deine Fehler. In Konflikten, okay? Nicht im Alltag. Wir wollen ja nicht fehlerorientiert leben, im Gegenteil. Aber wenn ich einen Konflikt habe, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und dann sollte ich mich auf meine Schuld und meine Fehler konzentrieren, nicht auf die des anderen. Weil es ist so einfach, nach meinen Stärken dich zu beurteilen. Wenn ich von was richtig stark bin, dann bist du wahrscheinlich in dem Bereich nicht ganz so stark. Und dann sehe ich gut aus und du nicht. Okay, das ist einfach. Das machen alle. Alle versuchen den anderen nach seinen Vorstellungen, also nach den eigenen Vorstellungen, nach den eigenen Stärken zu beurteilen. Und dann haben die anderen immer schlechte Karten. Aber wenn du mich beurteilst nach deinen Stärken, dann bist du ein genialer Schachspieler oder ein großer Stratege. Oder ein Millionär oder was auch immer. Du nimmst deine Stärken und stellst mich dann irgendwie schluck. Okay, kann nicht mithalten. Kann ich nicht, muss ich aber auch gar nicht. Wenn ich an meine Fehler gehe und da suche, okay, wo ist der Punkt, wo habe ich was falsch gemacht und das in Ordnung bringe, dann habe ich was richtig gemacht. Und wenn es nur die 10% sind, ohne dass du den anderen zwingst, sich für seine 90% auch zu entschuldigen, macht es nicht. Es ist sein Job, nicht deiner. Dein Job ist, dass du sauer bist. Und alles andere ist nicht in deiner Hand, nicht unser Business. Fünftens, vergib schnell. Mhm. Wir sind am Sonntag jetzt 30 Jahre verheiratet. Mhm. Wisst ihr, wie oft sie mir vergeben musste? In und diesen 30 Jahren. Das war nicht so viel, aber da war so viel Kleinigkeit, weißt du, so diese Mückenelefanten nennen wir die, diese kleine Mücken sind, aber dann Hammer beschäftigt sich damit, die werden immer größer, und dann machst du so Mückenelefanten im Raum stehen und keiner kann mehr dran vorbei und die Kommunikation bricht ein und man versteht sich nicht mehr und man denkt, was ist das für ein Monster, das ich da geheiratet habe. Das hat sich früher oft von mir gedacht.
Einmal. Und ich habe mich geirrt, nachdem ich wusste, was dich bewegt hat.
Ja, wir haben immer. Und das war fantastisch. Und eine gute Ehe lebt davon, von einer Grundhaltung der Vergebung.
Das stimmt.
Vergib schnell. Wart nicht. Die Bibel sagt, du sollst nicht drüber einschlafen, wenn du einen Konflikt mit jemandem hast. Klär den vorher. Vor allem, wenn es jemand in deinem Haus ist. Mhm. Jemand in deiner Familie, dein Ehepartner, einer deiner Kinder, einer deiner Eltern. Beste Freunde, lass da keine Nacht drüber kommen. Nächte vertiefen Gräben zwischen Menschen. Okay, deswegen bring das vorher in Ordnung. Der Weg unten durch, sagt jemand, ist immer frei. Der Weg der Demut. In Demut steckt ganz viel Mut. Viel mehr als in Hochmut. Sechster Schlüssel. Sprich nie negativ über jemanden.
Schreib auch nicht negativ über jemanden im Internet.
Ich meine das wirklich so. Nie negativ über jemanden. Und mal ganz ehrlich, wenn du dich selbst mal beobachten würdest, so eine Woche lang, und würdest deinen Mund mal beobachten, was da so rauskommt, vielleicht über den Nachbarn oder über einen Kollegen oder über ein Gemeindemitglied, über einen Bruder, eine Schwester, über den Ehepartner und so weiter und so fort. Über die Bundeskanzlerin, habe ich schon gehört, dass Leute negativ über unsere Kanzlerin gesprochen haben. Oder sogar über meinen Lieblingspräsidenten. Ich kann es ja nicht verstehen, aber das machen Leute, die sprechen negativ. Obwohl, und das ist das Besondere, die haben ihn noch nie getroffen. Die haben noch nie mit Frau Merkel einen Kaffee getrunken. Und es gibt sogar Leute, die so über mich reden. Und viele davon haben mit mir auch noch nie einen Kaffee getrunken. Naja, ein Thema würde auch gehen. Verstehst du, worauf ich raus will? Wir reden so schnell Dinge nach, die wir in den Medien hören oder bei Facebook. Weißt du, wir alle leben ja so in so einer Blase. In deiner Facebook-Instagram-Blase. Da sind ja nur Leute drin, die so denken wie du. Und deswegen denkst du, alle denken so. Nein, tun's nicht. Tun's nie. Es gibt viele dieser Blasen, die teils sehr gegensätzlich sind. Wie wäre es, wenn du dir angewöhnen würdest, niemals negativ über irgendjemanden zu reden? Ich sag dir, was dann passieren würde. Erstens, dein Herz würde langsamer schlagen. Mhm. Zweitens, der Frieden würde zunehmen. Drittens, du würdest
mehr Leute um dich herum finden. Weil, weißt du, wenn du heute negativ über mich sprichst, dann sprichst du morgen vielleicht negativ über sie und sie ist dabei und sie weiß das. Meine Arbeit früher, wo ich noch bei der Versicherung gearbeitet habe, da war das auch so ein Moment, da gab es jemanden, der hat, sobald jemand den Raum verließ, negativ über die Person gesprochen. Und irgendwann wollte keiner mehr mit dem zu tun haben, weil er wusste, wenn er aus dem Raum rausgeht, dann ist er der Nächste, über den geredet wird. Wer mag mit so jemandem abhängen, der so negativ ist? Und da gibt es echt, da gibt es Leute, die leben scheinbar davon, von Negativität, ziehen das wie so ein Vampir, ziehen das raus aus anderen Situationen. Ich möchte nicht so jemand sein und du, glaube ich, auch nicht. Ich weiß, das ist ein Riesending. Für viele ist das fast unvorstellbar, nicht mehr negativ über irgendjemanden zu reden. Ich habe eben Extrembeispiele genannt. Merkel, Trump. Weißt du, das sind Leute, die sind ganz weit weg von dir und mir. Die haben wir noch nie persönlich kennengelernt. Und doch reden wir so über die, als ob wir die richtig gut kennen. Weil wir irgendwelchen Leuten glauben, die irgendwas geschrieben haben, die wir genauso wenig kennen. Im Internet, in irgendeiner Zeitung, keine Ahnung. Vielleicht haben die recht, vielleicht schreiben die auch totalen Käse. Da gehen ja die Meinungen sehr stark auseinander. So, und wenn wir das mit denen hinkriegen, dann kriegen wir es vielleicht auch mit der Stufe näher hin, mit denen, die vielleicht auf unserem Arbeitsplatz sind, mit unserem Chef. Dass wir nicht mehr negativ über unseren Chef reden. Bei mir war das früher so, wenn Leute negativ über meinen Direktor gesprochen haben oder über meinen Abteilungsleiter, dann habe ich sofort Partei ergriffen und habe gefragt, hast du das Direktor so und so gesagt? Nein. Dann hör bitte auf, von mir darüber zu reden. Weil das ist nicht integer. Wenn du ihm das gesagt hast, dann kannst du es woanders erzählen. Ansonsten bist du in meinen Augen ein Feigling. Konfrontiert die Person, die es betrifft, weil die ist die Einzige, die was ändern kann, wenn was nicht stimmt. Was kann ich denn ändern, wenn du mir das erzählst? Du machst mir nur die Person schlecht. Und vielleicht ist sie ja keine schlecht, vielleicht bist du ja eine Schlechte. Und willst ablenken. Ja, habe ich nicht immer dabei gesagt, aber das habe ich oft gedacht. Weil wer negativ über andere redet, dann macht man sich auch seine Gedanken. Sei nicht so jemand. 7. Schlüssel. Achte gut darauf, mit wem du in ein Joch gehst.
Ja, was ist das denn?
Ein Joch.
Das haben wir nicht zu Hause,
oder? Das haben wir nicht zu Hause. Wir haben sogar sowas zu Hause, ja. Das ist etwas, wo du Vieh einspannst, das einen Karren oder einen Pflug zieht. Ein Joch hat in der Regel zwei, manchmal drei oder vier. Eine Quadriga, die hatte vier Bereiche, wo vier Pferde sozusagen vor einen Karren gespannt wurden. Und wenn du sowas zusammen machst, hast du mal Ben Hur gesehen, da gab es doch dieses schöne Pferderennen, ne? Und vorher gab es diesen, dieser Ibrahim oder wie dieser alte Araber, genau, Pferdezüchter mit seinen weißen Pferden, den er immer guten Nachtkuss gegeben hat und so. Ja, wenn du da jemanden zusammenspannst, zum Beispiel ein Ochse und ein Pferd, das geht schief. Die haben unterschiedliche Kraft, die haben unterschiedliche Intelligenz und die haben unterschiedliche Dinge, die sie wollen. Also, wisst ihr, wenn die dann so gehen, was passiert? Da geht nichts vor, nichts zurück. Oder der Steigende zieht den anderen irgendwo hin und schleift ihn mit sich. Also es ist unproduktiv. Und du solltest gut aufpassen, mit wem du dich in ein Joch begibst. Davor warnt uns die Bibel, ich glaube, Paulus hat das geschrieben. Mhm. Ja, und ein Joch in diesem Bild ist zum Beispiel die Ehe. Mhm. Du hast dich von deinem Freund getrennt. Das ist möglicherweise das Beste, was du hättest tun können. Das musst natürlich du wissen, weil ich muss wissen, ist das jemand, mit dem ich ein Leben lang mein Rennen laufen will? Oder ist das jemand, wo wir immer gegeneinander laufen und der will dahin und ich will aber eigentlich dahin und keiner kommt letztendlich an, weil man läuft im falschen Joch. Ich brauche jemanden, der mit mir in dieselbe Richtung ziehen will. Auch in meinem geistigen Leben. Für mich ist das ganz wichtig von Anfang an gewesen. Wir beide ziehen in dieselbe Richtung. Wenn das nicht so wäre, das wäre nie gut gegangen. Okay? Genauso ist es in geschäftlichen Dingen. Mach keine Geschäfte, vor allem keine engen Geschäfte mit Leuten, die nicht in deinem Joch unterwegs sind oder mit denen du nicht weit kämpfst. Sprich mit Leuten, die vielleicht nicht integer sind. Die, für die eine Notlüge normal ist. Mit so jemandem würde ich kein Geschäft machen. Weil heute macht er eine Notlüge für dich, morgen macht er eine gegen dich. Ja, wer sagt denn, was wann ist? Jemand, der schwarz arbeitet, mit dem würde ich in kein Joch gehen. Heute betrügt er den Staat, morgen betrügt er mich. Steht hier. Es gibt so viele, wo ich nicht ins Joch gehen möchte. Weil das, was der mitbringt, das muss ich mit aushalten und mit ausbaden. Ihr kennt den Spruch, mitgehangen. Auch bei Freunden passe ich sehr darauf auf, wen ich in meinen inneren Kreis lasse. Mhm. Da ist ohnehin nicht viel Platz. Im inneren Kreis deiner Freundschaften hast du immer nur zwei, drei Personen, die da reinpassen. Alles andere kann kaum einer leisten.
Willst du da jemanden haben, der eine gegensätzliche Richtung zieht, wo du jedes Mal immer Konfliktgespräche führen musst? Und das braucht kein Mensch. Ich brauche Leute, die mich ermutigen, und nicht Leute, die mich runterziehen, wenn ich mal abhänge mit echten Freunden oder mit Familie.
2. Korinther ist das, hab's gefunden. 2. Korinther 6, Vers 14. Die Schlachterübersetzung sagt da, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und Vers 17, dann, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr.
Ja, das ist eindeutig, ne? Eine ganz klare Richtungsweisung.
Mit so konträren Werten was Gemeinsames aufzubauen. Das ist,
und hier ist ein Schrecken mit Ende besser als ein Ende ohne Schrecken.
Das stimmt.
Oder? Nee, so. Ende ohne Schrecken ist gut.
Also
ein Schrecken ohne Ende. Ein Schrecken
ohne Ende. Das ist warm. Das ist warm.
Das ist echt warm. Eine heiße Woche.
Sogar mir ist warm.
Sogar, das heißt was.
Dann ist es warm.
Okay, Schlüssel 8. Wir sind gleich durch. Richte andere nicht nach deinen Stärken. Habe ich eben schon mal kurz was darüber gesagt. Mhm. Erwarte nicht deine Stärke bei anderen. Sondern oft sind auch Jochs dazu ausgelegt, dass man einander ergänzt. In der Ehe zum Beispiel wirst du es so gut wie nie vorfinden, dass du 2 Persönlichkeiten miteinander in der Ehe findest, die in allen Bereichen gleich sind.
Das meint jetzt nicht die Werte.
Sondern nicht die Werte, nein. Es geht um Gaben und Fähigkeiten, auch um Interessen und diese Dinge.
Introvertiert, extrovertiert, ja, viel genau. Reden, wenig reden.
Du findest immer das, was dich ergänzt.
Genau.
Und das willst du heiraten. Du bist fasziniert von wem gegenüber. Ihr seht, ich habe eine Frau, die ist viel größer als ich geheiratet. Im Geiste. Und anderswo ist es ein bisschen kleiner als ich. So. Man sucht oft das, was einem tatsächlich das Gegenstück zu haben selbst. Introvertiert, extrovertiert. Die Dinge finden zusammen und das ist okay. Der Musikgeschmack ist anders. Man liest andere Bücher und all das ist erstmal total spannend. Und nachher ist es traurig. Und oft nach 10, 20, 30 Jahren Ehe auf einmal geht einem das auf den Wecker, dass die nicht so ist wie ich. Nicht meine Musik will, nicht meine Filme guckt, nicht meine Urlaubsorte mag. Das ist schade. Das ist wirklich schade, weil ich kann in einem Joch gehen mit einem Menschen, der von den Werten her auf meiner Ebene ist, aber von einigen Interessen auch ganz anders ausgerichtet ist.
Ich muss kein Lego-Fan sein, um mit einem Lego-Fan glücklich verheiratet
zu sein. Das ist vielleicht die einzige Ausnahme. Also ich hatte auch schon Lego-Sets gebaut.
Ja.
Yoda Starfighter war das letzte Verbrechen von ihr.
Liebe tut viel.
Yoda steht übrigens da.
Yoda? Ja.
Yoda steht ein groß, so großer Yoda aus Lego.
Ja. Das sieht spitze aus.
Also wir sind hier in einem guten Haus.
Okay, zurück zum Thema.
Okay, zurück zum Thema. 9. Schlüssel. An der Freiheit des Einzelnen geht kein Weg vorbei.
So sieht's aus, ja.
Was meinst du denn jetzt damit? Das meint, dass tatsächlich der freie Wille keine Illusion ist.
Mhm.
Und dass auch, wenn jemand mit mir zu tun hat, der freie Wille immer noch Existenzberechtigung hat und niemand alles so sehen muss wie ich. Erlaube Nein zu sagen. Es gibt ja Leute, die klammern. Ja, beziehungsweise die klammern. Und das Klammern löst in der Regel genau das Gegenteil von dem aus, was die Person eigentlich will. Statt dass sie den jetzt fester an sich bindet, treibt sie ihn von sich weg oder auch einen guten Freund von sich weg, eine gute Freundin von sich weg, weil ich erlaube ihm nicht, einen Abstand zu haben. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Sowohl bei Tieren wie bei kleinen Kindern. Das ist für mich nicht dasselbe, okay? Nicht, dass das mir jetzt unterstellt wird. Kleine Kinder sind Menschen, Tiere sind nur Tiere, okay? Aber beide, Tiere und auch kleine Menschen, junge Menschen, reagieren in einer Sache, bei mir zumindest, fast immer gleich. Wenn ein Kind kommt, es gerade laufen kann, und ich schnapp mir das, und denke, oh, was ein schönes Kind, guck, 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 guck. Was glaubt ihr, was passiert? Sobald das Kind unten ist, weg und nie wieder freiwillig in meine Nähe, meine Zugriffsweite. Und das ist doch normal. Ich habe es gegen seinen Willen genommen. Lasse ich es aber völlig in Ruhe und mache irgendwas, was für das Kind spannend ist, dann kommt es irgendwann an, schaut, manchmal will es dann auf den Schoß und guckt und dann setze ich es wieder runter und dann kommt es wieder. Wisst ihr, das ist dann freiwillig. Das ist wie bei Tieren, wenn du einen Hund hast. Oder eine Katze. Wenn du die Katze immer holst, die Katze wird dich meinen. Und die wird zu jemandem gehen, wo sie die Freiheit hat, jederzeit wieder gehen zu können. Und Leute, wir großen Menschen sind gar nicht anders. Wenn ich in der Nähe von jemandem bin, der mich immer manipuliert, das kann ja ganz liebevoll passieren, weißt du, aber dem er letztlich seinen Willen aufdrückt. Komm, mein Schatz, machst du ein Stück Kuchen? Guck mal, ich sehe, ja, hier ist ein Stück Kuchen. Ja. Ich mag kein Stück Kuchen mehr. Aber je nachdem, wie die Persönlichkeit gepolt ist und wie ich gepolt bin, dann esse ich es halt noch. Aber werde ich dann wieder gerne zum Kaffeetrinken hingehen?
Bestimmt.
Nicht freiwillig, okay? Wenn es nicht die Lieblingstante ist, nicht freiwillig. Das ist so ein Beispiel. Und da gibt es so viel, was Menschen tun, wo du sozusagen zweckentfremdet bist, so als Bedürfnisbefriediger für jemand anderen. Das kann jemand sein, der vielleicht niemand zum Reden hat. Und sobald du vorbeikommst, spürst du unsichtbare Hände, die dich ergreifen und dich mindestens eine halbe Stunde nicht mehr loslassen. Solange bekommst du Dinge erzählt. Verstehst du? Das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber wenn ich das ohne Punkt und Komma bekomme und keine Gelegenheit bekomme zu sagen, ich müsste aber jetzt weiter oder interessiert mich jetzt gerade nicht so, dann fühle ich mich vergewaltigt. Und dann werde ich diese Person bei einem Spaziergang vielleicht weiträumig umgehen. Okay? Ihr wisst alle, wen ich meine. So Leute gibt es in jedem Umfeld. Und ich verurteile die gar nicht. Es gibt Zeiten und Zeiten. Aber ich versuche zu sagen, ich möchte so jemand nicht sein. Ich möchte jemand sein, wo Leute kommen und gehen können jederzeit, können andere Meinungen haben. Ich muss das nicht mögen. Ich muss damit auch deswegen keine tiefen Freundschaften beginnen. Wie gesagt, da bleibe ich bei demselben Joch. Okay? Aber ich möchte jeden sein lassen, wie er ist. An der Freiheit des anderen kommt keiner vorbei.
Mhm. Und wenn du wissen möchtest, wie du gut Grenzen setzen kannst, dazu haben wir neulich einen fantastischen Pop gemacht. Da saßen wir im Wald in so einem Häuschen und haben über gesunde Grenzen. Ja. Der Pop heißt Bau die Mauer. Genau. Bau die Mauer mit so einem Lego-Häuschen, hat der Bernd da vorne auf dem Bild.
Genau, Bennys Traumhaus.
Ja. Und Emmitz.
Emmitz. Ja, steck mich in die Tasche mit links, du. Emmitz Traumhaus, genau. Benny ist ja der mit dem Weltraumabenteuer, ne? Ja, Benny ist im Weltraum.
Ich glaub schon.
Okay, du findest bestimmt den Pop noch. Und ich gehe in der Zeit zum 10. Schlüssel. Hol dir deine Bestätigung und Liebe bei Gott ab.
Ja.
Erwartet es nicht von Menschen, weil du wirst enttäuscht werden.
Ja.
Das ist so sicher wie das Amen im Christuszentrum.
So
du wirst enttäuscht. Die 37.
Auf 37 baut die Mauer. Thema gesunde Grenzen. Richtig gut.
Also deine Bestätigung nicht von Gott, nicht von Menschen abholen, deine Liebe nicht von Menschen abholen, sondern von Gott.
Ja.
Und das heißt, hör auf, dich zu vergleichen.
Mhm.
Okay, das ist eins der Hauptübel in unserer Zeit. Menschen vergleichen sich mit anderen, weil sie wollen gut dastehen. Und wir haben Fernsehsendungen, die nur deswegen existieren, weil Menschen das brauchen.
Mhm.
Weil Menschen Superstar sein wollen oder was auch immer, weil sie sich vergleichen und dadurch ihren Wert festlegen. Wir kennen alle auch traurige Beispiele, auch aus Fernsehshows dieser Art, wo Leute das nicht ausgehalten haben, nachdem sie auf einmal eben nicht mehr oben waren, sondern unten. Das geht so schnell, so kann man gar nicht gucken. Die Medien sind darauf ausgerichtet, auch diese Enttäuschung mit einzunehmen und an den Großbild zu übertragen. Und dass das Menschen zerbricht, das weiß man schon lange. Deswegen gucke ich mir diese Sendung auch nicht an. Ich mag Sendungen anschauen, wo Menschen geehrt werden und wo positive Dinge geschehen. Aber das verkauft sich natürlich nicht so gut. Nachrichten müssen negativ sein, damit sie spannend sind. Das ist tragisch. Also hör auf, dich zu vergleichen. Sei dir selbst genug. Dein Wert hängt von anderen Dingen ab. Denk an meine Predigt, Who Am I? Da hatten wir auch gleich einen Augenpop zu. Schau dir das an. Mehr brauchst du gar nicht. Und dann kannst du wissen, wenn du möchtest, wer du bist. Und du wirst merken, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, so wie ich jetzt bin. Und es gibt nichts, was ich tun kann, damit Gott mich mehr liebt als jetzt. Und wer das einmal gefressen hat, Leute, du wirst nicht mehr die Anerkennung von Menschen suchen. Wir lieben sie immer noch. Es ist schön, wenn Menschen mich anerkennen. Ich freue mich auch, wenn ihr einen netten Kommentar schreibt. Habe ich jedes Mal Spaß wie ein Aff. Aber weißt du, es macht nicht meinen Wert aus. Ich weiß, wer ich bin. Auch wenn da nur Shitstorm wäre, wüsste ich immer noch, wer ich bin. Okay. Und Nummer 11. Lebe als Gestalter. Und dazu muss ich euch ein bisschen was zeigen. Ich zeige euch das hier auf dem Blatt, aber keine Angst.
zu Hause schneide ich das und seht ihr das als festes Dokument in eurem Bildschirm. Das Drama-Dreieck setzt sich zusammen aus diesen drei Grundpersönlichkeiten. Mhm. Wir haben hier einen Verfolger, wir haben einen Retter und wir haben ein Opfer. Ich verkürze das Ganze, da kann man jetzt auch länger drüber reden. Gemeint ist, dass jeder Mensch in der Regel tendenziell in eine dieser Rollen schlüpft. Gerade wenn es um Konflikte geht. Das heißt, es gibt Leute, die sind potenziell eher das Opfer. Das heißt, wenn irgendwo was passiert, ein Konflikt ist, dann sind das die Opfer. Und die Opfer sind eben die, die fühlen sich abgelehnt, die drücken Hilflosigkeit aus, verzweifelt, schüchtern, scheinbar unwissend, bis hin zu Devot. Die fühlen sich ungerecht behandelt, das sind die armen Schweine und alle anderen sind schuld.
Selbstmitleid.
Okay, Selbstmitleid. Das Opfer ist nie schuld. Das Opfer beschwert sich immer über andere, die schuld sind. Jammert, einige machen das brauchen können, das war schon so ganz herzzerreißend und das ist auch wieder so, man nennt es ein psychologisches Spiel, das heißt, die ziehen dann eine andere Gruppe an. Nämlich zum einen die Retter. Ein Opfer sucht immer einen Retter. Das heißt, jemand, der Probleme für sie löst oder für ihn löst. Und die Retter, das sind eben die, die immer helfen, die springen ein, die trösten, die denken für andere mit, auch völlig ungefragt. Ich hatte eine Großmutter, die war so. Die liebe Oma Agnes. Ganz tolle Frau in vielerlei Hinsicht. Aber wenn sie in eine dieser Rollen schlüpfte, dann war sie so oft der Retter oder der Verfolger. Sie konnte beides sein. Aber Retter findest du oft auch in Berufen der Hilfeleistung, findest du oft in medizinischen Berufen, in Hilfsberufen, Pflegeberufen. Nicht, dass alle deswegen das sein müssen, aber tendenziell zieht es die dahin, wo ich helfen kann. Die Gutmenschen. Die, ich kenne immer die Hunde von Spanien retten. Also ich habe nichts gegen euch, wenn ihr das macht. Aber da gibt es auch Typen, die haben das so in sich, die müssen immer helfen. Helfen, helfen, helfen. Die machen sich keine Gedanken, ist das mein Job, das zu tun, sondern da ist jemand in Not, ich muss sofort helfen. Und wir wissen natürlich alle, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Wenn ich allen helfe, dann brauche ich jemanden, der mir hilft. Weil dann bin ich irgendwann fertig. Entweder finanziell, wenn ich allen finanziell helfe, dann bin ich nach ganz kurzer Zeit schon pleite. Oder wenn ich allen helfe in anderer Weise, dann bin ich gesundheitlich wahrscheinlich irgendwann am Ende. So, das kann nicht funktionieren. Wir wissen als Christen, dass es da so etwas gibt wie ein vorbereitetes Werk vom Vater Gott im Himmel. Das lesen wir im Epheserbrief, dass wir darauf schauen sollen. Aber wenn ich in diesen Rollen bin, dann tue ich das nicht. Dann handle ich in der Regel intuitiv. Das heißt angelernt, trainiert, oft über Jahre und Jahrzehnte, ohne dass mir das bewusst ist. Wenn du in dieser Rolle bisher warst, war dir das gar nicht klar. Das, was ich dir jetzt sage, ist möglicherweise das erste Mal, dass du das realisierst. Stimmt ja. Das ist schon so meine Rolle. Okay, also vielleicht bist du eben das Opfer, vielleicht bist du aber auch der Retter, der eben dem Opfer beispringt. Ja, da geht es um Selbstgerechtigkeit. Lösungskompetenz der anderen werden abgewertet. Eigenes Nähebedürfnis wird hier ausgedrückt. Das alles ist dann der Retter. Und den Retter braucht das Opfer natürlich ganz besonders, weil es noch den dritten Typus gibt, nämlich den Verfolger. Und das sind die, die immer Kritik üben, die immer Dinge verbessern, die ungefragt verbessern, die herabsetzen, die Vorwürfe machen. Da ist das Thema Kritik und Anklage. Abwertung geschieht hier durch Wert und Würde. Fähigkeiten der anderen werden abgewertet. Bedürfnis nach Nähe wird abgewertet. Das alles ist der klassische Verfolgertyp. Und vielleicht bist du eher der. Ja, ich doch nicht. Überleg mal genau. Wenn du einer dieser drei Rollen spielst in einem Konflikt, welche wäre das? Wärst du wirklich das arme Opfer? Oder wärst du der, der immer hilft? Oder bist du eher der, der immer die Schwierigkeit sieht und die Kritik übt und das Falsche erkennt oder meint zu erkennen? Okay? Diese drei Rollen sind, wie gesagt, unbewusst. Sie sind aber auch trainiert über viele Jahre und darum auch so unsichtbar. Das sollte die gar nicht finden. Ja. Mein Ziel ist, euch dahin zu bringen, dass ihr die Rollen ablegt und dass ihr zu einem Gestalter werdet. Denn wenn ihr erkennt, ach so, jetzt bin ich gerade im Konflikt mit meiner Frau, Sie benimmt sich so ein bisschen wie ein Opfer. Und was mache ich? Genau, ich bin jetzt der Verfolger. Ich mose an allem rum, ich kritisiere sie für dies und dann fällt mir noch das ein und überhaupt ihre Figur und ihr Gewicht und ach, da hat sie was nicht richtig gemacht. Und weißt du, der Verfolger, der haut richtig rein, dann dem fällt dann alles ein. Also mir ist das schon passiert, ehrlich. Ich war schon so verfolgermäßig drauf. Ist so eher mein Spiel gewesen früher. Und hier und da immer noch. Aber ich kenne ja die Rollen. Und wenn ich das merke, oder wenn meine Frau das merkt, dann kann sie sagen, Schatz, in welcher Rolle bist du denn gerade? Ups, stimmt ja. Und dann kann ich raustreten und sagen, entschuldige, ich möchte all die anderen Schlüssen, die ich gesagt habe, leben. Ich möchte eine Grundhaltung der Dankbarkeit haben. Ich möchte dich eher in achten, lieben, respektieren. Ich möchte nicht auf Negatives schauen. Und seit ich das bewusst mache, musst du jetzt sagen, ich glaube, ich bin weniger Verfolger als je zuvor. Oder?
Also du verfolgst meistens gute Absichten. Ich habe jetzt versucht, mich an eine aktuelle Situation zu erinnern, bis jetzt keine eingefallen.
Ja, mir fällt manchmal auf, dass ich neige in manchen Situationen, gerade wenn ich so ein bisschen überfordert bin, dann bin ich eher schon, dann fallen mir negative Dinge auf einmal auf. Und dann mose ich manchmal so ein bisschen auch. Das klappt bei Kleinigkeiten. Aber trotzdem, das ist trotzdem blöd. Ich will das nicht. Aber wie gesagt, wenn man den blinden Fleck einmal gesehen hat, dann ist es viel leichter zu sagen, nicht meine Rolle. Ich schlüpfe nicht mehr in die Rolle. Ich bin Gestalter. Und wenn ich erkenne, in welcher Rolle ich gerade zu schlüpfen beginne, dann steige ich aus. Ja, aber welche Rolle nimmst du denn dann aus? Nein. Gar keine. Ich brauche keine Rolle zu spielen. Ich darf sein, wer ich bin. Und ich darf sein, wer ich entschieden bin zu sein. Mit meinen eigenen Worten trainiere ich mich, der Bernd zu sein, der ich sein möchte. Mhm. Und das ist das schönste Training, weil du kannst dich sehr wohl entwickeln. Diese Rollen verwickeln dich immer wieder in Konflikte. Wenn du aber anfängst, Gestalter zu sein, dann entwickelst du dich. Du wächst, du reifst, du wirst entspannt. Frieden und Freude ziehen in dein Leben ein. Und es macht wieder Spaß zu leben. Es macht wieder Spaß, verheiratet zu sein. Es macht wieder Spaß, auf der Arbeit Kollegen zu treffen. Weil ich nicht mehr bin, was andere über mich denken. Und das ist entspannt. Und deswegen brauche ich auch nicht mehr die Rollen rein. Ja. Ja, das war mein 11. Schlüssel. Steige also aus der Rolle aus, wo auch immer du eher geneigt bist zu. Und werde Gestalter. Aktiv, proaktiv Gestalter. Mach das, wovon du überzeugt bist, was deinen Werten entspricht, was deinen Zielen entspricht. Und du kommst ganz woanders bei raus. Und mein letzter Punkt ist sozusagen eine Conclusion, eine Zusammenfassung und Ballung der anderen 11 Schlüssel. Der 12. Schlüssel ist Liebe bedingungslos. Das meint nicht nur in der Ehe, aber als erstes. Wenn du es in der Ehe nämlich nicht schaffst, den Menschen bedingungslos zu lieben, dessen Schwäche du besser kennst als jeder andere, dann wirst du auch disqualifiziert sein, das woanders zu tun. Aber da ich meine Frau liebe und sie mich liebt, bedingungslos, wir wissen um unsere Schwächen, wir lieben uns, wir trainieren uns, wir wachsen miteinander, aber wir wissen, keiner von uns ist perfekt. Und das qualifiziert uns auch, mit anderen anders umzugehen. Und nicht auf die negativen Dinge zu schauen, sondern erstmal zu lieben, erstmal zu vertrauen. Mach keinen Vertrag aus deinem Ehebund oder aus anderen Bündnisbeziehungen, wie die zu deiner Familie oder zu deinen Freunden. Ein Vertrag meint ja immer, ich gebe dir das und dafür musst du mir aber das geben. Ja, in der Ehe passiert das oft. Nur dann denke ich, ja, ich habe dich jetzt geheiratet, jetzt musst du aber dafür sorgen, dass ich mich hierbei wohlfühle. Oder du musst das Bedürfnis befriedigen oder das, damit ich dann das mache. Das ist Vertrag. Die Ehe ist ein Bund. Das müssen wir jetzt auch lange ausholen. Das kommt aus dem Orient heraus, aus Israel, auch aus orientalischen Ländern. Bis heute ist die Bundesbeziehung immer noch etwas sehr, sehr Bedeutungsvolles. Den Blutbund, all diese Dinge, da habt ihr schon von gehört. Und halte den Bund hoch. Der Bund ist bedingungslos. Der Bund heißt, auf Gedeih und Verderb stehen wir zusammen. Wir gehen durch dick und dünn zusammen. Wenn dir was fehlt, was ich habe, ist es deins. Wenn mir was fehlt, was du hast, ist es meins. So waren damals ganze Völker miteinander verbunden. Gerade die Großfamilien, das waren ja damals Verbände von 100, 200 Leuten, die zusammenlebten, würde heute sagen wie ein Dorf. Die hatten solch einen Bund miteinander. Manchmal 2, 3 dieser Großfamilien haben so einen Bund geschlossen. Die einen hatten Kamelzucht, die anderen, die hatten Zugang zum Wasser, die dritten hatten vielleicht fruchtbare Felder für Getreide und die haben sich gegenseitig dann durch diese Bundesbeziehung geschützt
Der eine hat dem anderen das gegeben, was er hatte. So hatten sie alle Fleisch, so hatten alle Wasser, so hatten alle Getreide. So, das ist letztendlich, wie eine Bundesbeziehung funktioniert. Und das ging bis zum Tod. Wenn eine Großfamilie angegriffen wurde, dann wusste jeder, der die angreift, die anderen beiden Stämme, die werden mich jetzt so lange jagen, bis ich tot bin. Das war im Orient. Heute machen wir das ein bisschen anders. Aber immer noch heißt das, ich gebe mein Leben für eine Sache. In der Ehe gebe ich mein Leben für meine Frau. Alles, was ich habe, alles, was ich tun kann, das weiß sie, das gehört ihr. Das ist der Bund. Ohne, dass ich deswegen erwarten kann, dass sie das selber auch für mich immer tut. Aber dass sie denselben Bund gemacht hat, ist das Schöne, ist von ihrer Seite aus dasselbe erklärt worden. Und selbst wenn ich mich mal benehme wie ein Idiot, liebt sie mich immer noch. Das ist Bundesbeziehung. Okay? Ja, Jesus fasst diese Punkte zusammen in einem Satz, nämlich dem Leben in Liebe. Du sollst deinen Bruder lieben, ist ein ganz wichtiger Punkt im Neuen Testament, mit Christen besonders zu lieben, aber auch deinen Feind. Ja, das ist schwieriger. Ne? Ich schließe mit einem Zitat von E.W. Kenyon. Das ist so der Erzvater der Wort des Glaubensbewegung. Das ist der Kenneth E. Hagin massiv beeinflusst hat, der wiederum Kenneth Copeland beeinflusst und viele, viele andere. Er sagte Folgendes: Meistens resultiert unser Unglücklichsein im Leben aus einem durchkreuzten eigenen Willen. Ein durchkreuzter eigener Wille. Das ist ein schönes Wortspiel. Das Kreuz hat tatsächlich unseren Willen durchkreuzt.
Nicht mein Wille, sondern dein
Wille. Ganz genau. Das war, was Jesus auf Golgatha noch betete, bevor er ans Kreuz ging. Er sagte: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist was ich fast jeden Tag bete, für mich und für meine Familie. Ich bete: Vater im Himmel, dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben und durch mein Leben und durch das Leben von meiner Familie. Mhm. Das ist mein höchstes Ziel. Wenn das passiert, dann ist alles gut. Dann stimmt die Rechnung. Mhm.
Ja. Ja, so ist es. Und das Wichtigste nach dieser fantastischen Andacht, was du tun kannst, um ein Leben in der Liebe leben zu können, falls du es noch nicht getan hast und schon ein Kind Gottes bist, ist ein Kind Gottes zu werden. Sina hat uns das eben erklärt, der Gemeinde ist für mich Familie, weil wir sind Brüder und Schwestern. Aber fürchte dich nicht, wenn du das Gebet, was wir dir gleich anbieten, betest, wirst du kein Gemeindemitglied, weder im Christuszentrum noch woanders.
So schnell geht's.
Es ist ein bisschen schwieriger, sogar tatsächlich bei uns Mitglied zu werden. Weil wir der Überzeugung sind, dass man sich gut kennen muss als Ehepartner und auch Gemeinde und Mitglied. Man muss sich kennen und wissen, will man auf die Reise gehen?
Will man in dem Joch laufen?
Genau.
Das muss klar sein.
Das muss man wissen und sich kennen und das ist auch gut. Aber Gott kennenzulernen ist ganz, ganz einfach. Und das Wichtigste, was ein Mensch auf dieser Erde zu entscheiden hat. Yes. Nämlich ohne Gott oder mit Gott zu leben und dann auch mit ihm oder auch ohne ihn zu sterben. Und das hat Konsequenzen. Und er ist die Liebe, sagt die Bibel. Und wenn ich das höre, was Bernd alles sagt, das ist alles super. Aber scheitern tun wir eh. Aber wir brauchen Hilfe. Wir brauchen wirklich Hilfe, um Menschen zu lieben. Und Gott tut das. Er tut das milliardenfach. Seit vielen tausend Jahren hat Erfahrung im Ertragen von Ablehnung und vielem. Viel mehr als du und ich. Mhm. Und das Schönste, was du tun kannst, das Wichtigste, was du tun kannst, das Lebensentscheidendste für die Ewigkeit, was du tun kannst, ist, Gott zu dir einzuladen. Und zu einem Gebet dieser Art möchten wir dich einladen. Die Formulierung ist nicht irgendwie speziell, man kann das auch einfacher ausdrücken, aber so beten wir es gerne. Und wenn du das tun möchtest oder wenn du deine Hingabe an Jesus erneuern möchtest, dann laden wir dich ein. Schließ doch mit uns hier deine Augen und sprich folgende Sätze zu Gott hinaus. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und für mich am Kreuz gestorben bist.
Und für mich am Kreuz gestorben bist.
Dort hast du für meine Schuld bezahlt.
Dort hast du für meine Schuld bezahlt.
Mit deinem kostbaren Leben.
Mit deinem kostbaren Leben.
Ich danke dir dafür.
Ich danke dir dafür.
Und bitte dich, vergib mir meine Schuld.
Und bitte dich, vergib mir meine Schuld.
Reinige mich von meinen Sünden und Fehlern.
Reinige mich von meinen Sünden und Fehlern.
Lass mich von heute an ein Kind Gottes sein.
Lass mich von heute an ein Kind Gottes sein.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Von heute an.
Von heute an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in die Ewigkeit.
Amen.
Amen. Hey, herzlichen Glückwunsch, wenn du das Gebet gebetet hast, zum ersten oder auch zum wiederholten Mal. Und wenn wir dich unterstützen können, kannst du uns das wissen lassen durch eine E-Mail an pastorin@cclm.de oder mit Bernd an pastor@cclm.de. Wir schenken dir gerne eine Bibel oder ein neues Testament.
Ich freue mich total, mit dir zu hören.
Ja, wir helfen dir. Wir feiern sozusagen im Herzen eine Party, so wie der Himmel. Wenn du eine Entscheidung triffst für Gott, dann freut sich der ganze Himmel. Und es ist gut, wie Heike am Anfang sagte, nicht alleine zu sein, alleine zu bleiben. Such dir eine Gemeinde, finde Anschluss an andere Menschen, die auch glauben, mit denen du gut in einem Joch laufen kannst und dein Glaube wachsen kann. Ja.
Genau. Und ich würde gerne noch für euch beten einfach, weil ich weiß, hier hören jetzt Leute zu, ihr seid gerade in einem Konflikt, der fordert so ziemlich alles bei euch. Ein Konflikt mit jemandem, der euch ganz, ganz wichtig ist, der mir ganz nahe steht, vielleicht dem Ehepartner, vielleicht einem Elternteil oder einem Kind oder einem sehr, sehr guten Freund. Und ich glaube, dass wenn du dir das hier nochmal anschaust, dir diese Schlüssel vielleicht rausschreibst oder noch besser, du gehst in die Keynotes, in die Shownotes und zwar am besten von unserem Podcast, den haben wir ja auch, auf unserer Website findet ihr den, weil dort stehen immer der komplette die kompletten Shownotes, also die komplette Skript von uns findet ihr dort. Und da kann man richtig was mit anfangen. Auf YouTube ist es immer ein bisschen gekürzt, weil die nur 5000 Zeilen freilassen. Aber ich würde gerne für dich beten, der du jetzt gerade in so einer Konfliktsituation bist, und zwar dafür, dass du Weisheit hast, wie du mit diesem Konflikt richtig umgehst, damit Frieden und Freude wieder einziehen. Okay, wenn du das möchtest, streck eine Hand zu Gott aus und empfang das hier. Oh, danke, Jesus, ich ehre dich, ich preise deinen Namen. Du bist gut und deine Gnade wird ewiglich für alle, die dich lieben. Und ich bete, dass du jetzt kommst und dass du jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, jeden Jugendlichen, der hier gerade das für sich in Anspruch nimmt, berührst. Dass du Weisheit schenkst, dass du Klarheit schenkst über das, was zu tun und auch was zu lassen ist. Und dass du Frieden und Freude ganz neu ausgießt. Herr, dass rausgetreten wird aus jeder der drei Rollen, die möglich wären. Und dass hier Gestaltung geschieht, dass Schöpfung geschieht durch den Geist, den du in uns hineingelegt hast, sind wir auch kleine Schöpfer. Wir kreieren Dinge mit unseren Worten, mit unseren Taten. Ich bete, dass hier Gutes entsteht aus diesen Dingen in deinem Leben. Und dass Konflikte sich, ja, sie runtertrennen, dass sie an Wucht verlieren. Und stattdessen hier auch Verbindung hineinkommt und Verbindlichkeit, Freundschaft, dass hier die Liebe zurückkehrt, Wärme und Geborgenheit entsteht. Und dass auch klar wird, wo Trennung nötig ist, weil vielleicht Dinge einfach nicht in ein Joch gehören. Ich bete, dass auch hier Klarheit kommt und Kühnheit und Mut, sich auch loszusprechen von jemandem, der einem nicht gut tut. Ich danke dir, Herr, dass dein Geist es ist, der uns in alle Wahrheit leitet. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Ja, das ist gut. Ja, nimm es mit und setz es um. Dann machen wir die Welt zu ein bisschen besseren Ort an unserer Stelle.
So ist es. Ja. Wir müssen immer bei uns anfangen, weil das sind die Einzigen, die wir wirklich beeinflussen können. Das bin ich für mich und du für dich.
Ja. The Man in the Mirror hat Michael Jackson schon gesungen. Hat's verstanden. Genau. Ja, wir laden dich auch ein, dich mit uns zu verbinden, unseren Newsletter zu abonnieren. Da bekommst du einiges an Infos noch über die Videos hinaus.
Das lohnt sich echt.
Auch gerade, ich denke mal, wir laufen ja Veränderungen entgegen, Dinge werden lockerer und wir hoffen mal, dass...
Und das heißt nur so, das kostet ja gar nichts.
Ja, das ist Abos kostenlos. Du bist doch ganz schnell wieder draußen. Schneller als du drin bist du wieder draußen. Mit einem Klick auf Unsubscribe bist du raus. Auf unserer Website www.cclm.de findest du unten so einen roten Balken mit einem Feld, wo du deine Mailadresse eintragen kannst. Dann kommt der neuen Datenschutzgrundverordnung aus dem letzten Jahr, sei Dank, eine weitere Mail, die du dann bestätigst. Und dann dürfen wir dich in die Liste mit aufnehmen. Facebook und Instagram sind wir auch unterwegs. Den YouTube-Kanal hast du ja hoffentlich schon abonniert. Wenn nicht, dann abonnieren unbedingt. Unser nächstes Ziel sind 500 Abonnenten, wir wollen viele Menschen mit der guten Nachricht erreichen. Teil das Video mit Freunden und vielleicht findest du auch ein bestimmtes Thema, was für eine Person, die du kennst, besonders hilfreich wäre, und schick das rüber. Wenn dir das heutige Video oder ein anderes gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, gib uns gerne ein Like, dann finden Menschen leichter auch diese Videos, die versuchen, positive Mutmacher zu sein in einem grauen Alltag und in einer Herausforderung, in der wir alle gemeinsam ja immer noch besonders drinstecken. Ja, und teile das gerne auch in den sozialen Netzwerken. Jetzt sind wir schon wieder in der Woche vorgerückt. Das heißt, der Gottesdienst rückt auch näher. Und wir wollen dich auch ganz, ganz herzlich einladen, am Sonntag wieder mit dabei zu sein. Über unseren YouTube-Kanal kannst du online den Gottesdienst besuchen. Ganz bequem. Von zu Hause, Sofa, Bett, Küchentisch. Kannst dabei frühstücken und uns zugucken. Am Sonntag geht es um die Parameter für ein erfolgreiches Leben. Bernd wird predigen. Und ich freue mich drauf und freue mich auch, viele neue Gäste begrüßen zu dürfen am Sonntag.
Genau.
Ein großes Dankeschön auch an alle, die uns in dieser Corona-Chancenzeit finanziell unterstützt haben, auch die, die für uns beten. Vielen, vielen Dank. Beides ist uns super wertvoll und wir sind Gott sehr dankbar, dass er uns auch wirtschaftlich als Gemeinde, wo wir unsere Kosten ungebrochen weiterlaufen, durchträgt durch diese Zeit. Das ist richtig, richtig gut.
Ihr macht das echt riesig. Das ist
vielen Dank für eure Treue und auch für die neuen Leute, die uns gespendet haben. Schickt uns doch eure Adresse, damit wir euch auch diese Spende bescheinigen können. Wir sind gemeinnützig, dann könnt ihr das wiederum für euch steuervergünstigend abziehen. Genau, wenn wir die nicht haben, dann können wir das leider nicht machen. Und meine Buchhalterin fragt mich immer so freundlich, wer sind denn all die netten Menschen, die uns da Geld geschickt haben? Ja, genau. Und was bleibt uns noch zu sagen?
Ja, es bleibt uns an die eine Sache zu erinnern, egal wo wir gerade durchgehen, wo wir gerade drin stehen. Und das sage ich euch gleich, weil vorher würde ich euch noch an etwas anderes erinnern. Dieser Pop ist für jemanden, den du kennst, vielleicht ganz, ganz wichtig. Mhm.
Kann eine Ehe retten.
Kann eine Ehe retten, kann Beziehungen retten, kann Vater und Kinder, Mutter und Kinder. Da kann ganz viel passieren. So, ich möchte dich ermutigen, vielleicht machst du das ohnehin mit jedem Pop, aber dieser hier, glaube ich, über Kommunikation ist etwas, was Leute wissen müssen. Das ist kurz, das ist knackig, wir sind gerade mal eine Stunde unterwegs, das ist ja für uns noch relativ kurz. Im Ernst, das Thema ist wichtig. Teil es doch mit jemandem, wo du denkst, das könnte jemandem gerade weiterhelfen und unterstützen, weil dafür machen wir das hier. Wir wollen euch und auch andere unterstützen und beeinflussen, nämlich mit dem, was Gott in seinem Wort sagt. Das ist unser Antrieb. Wir wollen sein Wort praktisch, umsetzbar, alltagstauglich vermitteln. Und wir glauben, dass das hier in diesem Pop auch wieder gut funktioniert und dass ihr das wirklich weitergeben könnt und dass es das Leben von Menschen massiv besser macht. Ja. So, dafür danke ich euch, dass ihr das hier teilt. Und jetzt erinnere ich euch an das, woran wir euch jedes Mal erinnern zum Schluss. Denn egal, wo du gerade durchgehst, lass das eine Ding nie aus deinen Augen. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So sieht's aus.
Jawohl.
Ich sag mal, bis morgen. Wir werden morgen mal den Garten der Dreckslast. Okay, vielen Dank für alles bis heute.
Danke für die Einladung.
Bis morgen.
Ja.
Tschüss.